meiner letzten Predigt habe ich über einige Vorbilder aus dem Alten Testament gesprochen und darüber, wie uns ein Leben mit Vision bereichern und Erfüllung geben kann. Ich habe von Noah erzählt, der mit seiner Familie eine Katastrophe überlebt, weil er sich auf Gottes Anweisung hin vorbereitet und einen Zufluchtsort baut, nämlich die Arche. Dann habe ich von Abraham erzählt, der sein Leben lang als Beduine in einem fremden Land umherzieht und mit einer Vision lebt, die weit über das eigene Leben hinausreicht. Und ich habe von Sarah erzählt, die zunächst denkt, dass Gott sie nicht gebrauchen kann, die sich dann aber trotz Enttäuschungen auf Gottes Zusage einlässt und damit zur Stammmutter eines großen Volkes wird. Diese drei Menschen und noch viele andere haben ihr Leben auf Gottes Zusagen und sein Wirken hin ausgerichtet. Ich habe in dem Zusammenhang auch von Dietrich Bonhoeffer und Martin Luther King erzählt, die sich für einen Traum von einer besseren Gesellschaft eingesetzt haben, die aber die Erfüllung ihrer Visionen nicht mehr erlebt haben, weil sie vorher ermordet worden sind. Aber ihre Träume hatten überlebt. Und heute leben wir in Deutschland in einem demokratischen Staat und die USA haben einen schwarzen amerikanischen Präsidenten. Das waren die Träume, die Dietrich Bonhoeffer und Martin Luther King hatten. Das war die Predigt vom letzten Mal, Leben mit Vision. Heute geht es um eine Fortsetzung, weil man so schön im Rückblick sagen kann, Leben mit Vision hat sich erfüllt, wenn man das bei den anderen sieht. Aber wie ist es, wenn man selbst mittendrin steckt, wenn es um mich geht, um mich in meinem Alltag? Wie ist es, wenn man mit Zweifeln und Unsicherheiten zu kämpfen hat? Wie geht man damit um, wenn sich Visionen hinziehen und wenn die Erfüllung scheinbar ausbleibt? Manchmal ist es nicht so einfach, das Feuer einer Vision am Brennen zu halten. Da braucht man immer mal wieder Holzscheite zum Nachlegen. Die Glut soll nicht ausgehen und das bringt mich zum Nachdenken über Beten mit Vision. Ein Beten, das Holzscheite in die Glut der Vision bringt und sie zu neuem Leben entfacht. Wenn ich an Visionen denke, fällt mir spontan das Bild von einem alten Schiff mit einem Ausguck ein. In dem oben ein Fernrohr steht, ist und einer guckt weit über das Meer hinaus. Also man muss sich diesen Ausguck jetzt da denken und die Kanone bitte wegdenken. Ich muss zugeben, ich habe mein Wissen über alte Schiffe vor allen Dingen aus den Asterix-Comics, weil da taucht ab und zu ein Piratenschiff auf, das von Asterix und Obelix gekentert wird. Und übrig bleibt dann immer ein Kapitän auf einer Holzplanke und ein Matrose, der im Mastkorb oben auf dem Meer schwimmt. Das ist mein Wissen über alte Schiffe. Aber die Schiffe früher waren tatsächlich auf den Ausguck oben am Mast angewiesen, um eventuelle Hindernisse wie Felsen oder auch andere Schiffe oder auch das Wetter und fernes Land beobachten zu können. Sie hatten dazu ein Fernrohr und ab und zu kam dann der berühmte Ausruf Land in Sicht. Ein Mensch, der eine Vision hat, ist jemand, der weit sehen kann, weil er die Dinge von oben sieht und weil er ein Fernrohr hat. Ein Mensch, der eine Vision hat, nimmt eine andere Perspektive ein. Die alten Schiffe früher hatten noch kein GPS und keine Funkverbindungen. Aber sie hatten Seekarten. Sie hatten einen Kompass und andere mechanischen Messinstrumente. Um ein Schiff sicher steuern zu können, war es notwendig, gute Kenntnisse über die Seekarten und die Ortsbestimmung zu haben. Wenn man eine Vision entwickelt, ist es wichtig, dass man sich Kenntnisse aneignet, die zu dem Thema passen, das einen beschäftigt. Und wenn es um Glaubensdinge geht, ist die Bibel als Seekarte und Messinstrument zur Ortsbestimmung unverzichtbar. Die Bibel gibt uns Hilfestellungen und Orientierung. Die Bibel ist wie eine Landkarte, an der wir unseren Glauben ausrichten. Ohne Bibelkenntnisse können wir zwar an Gott glauben, aber wir können auch Visionen entwickeln, aber ob sich diese Visionen wirklich an Gott ausrichten und ob die auch in Erfüllung gehen, da brauchen wir diese Kursbestimmung. Und die Kursbestimmung bekommen wir durch das Bibellesen und durch das Beten. Eine dritte Sache aus der Schifffahrt ist das Steuerrad. Also. Durch das Steuer wird das Schiff dorthin gelenkt, wo es hinfahren soll. Ohne Steuer würde es von Wind, Wellen und Strömungen beeinflusst auf dem Wasser treiben. Und egal, ob der Antrieb durch Segel oder Ruder oder Motor erfolgt, ohne Steuerruder sind die Gegenkräfte, die das Schiff beeinflussen, einfach zu stark. Und das ist auch im geistlichen Leben so. Es gibt Gegenkräfte, die verhindern wollen, dass sich unsere Visionen erfüllen. Und diese Gegenkräfte sind stark, das muss man wissen. Wenn wir uns einfach treiben lassen oder rudern ohne zu lenken, werden wir unsere Ziele nicht erreichen. Wir müssen das Steuer aktiv in die Hand nehmen und handeln, wenn wir eine Vision haben. Glauben und Handeln gehören zusammen. Sonst bleibt es Theorie und es hat keine Kraft. Von der alten Schifffahrt können wir also für das Beten mit Vision drei Dinge lernen. Erstens, mit dem Fernrohr auf den Ausguck im Mast klettern. Das heißt, eine andere Perspektive einnehmen. Zweitens, die Seekarten studieren und Instrumente zur Ortsbestimmung einsetzen. Das heißt, die Bibel lesen und eine Vision für das eigene Leben bekommen. Drittens, das Steuerrad in die Hand nehmen und handeln. Erster Schritt, eine andere Perspektive einnehmen. Es gibt einen Bibelvers, der ganz kurz ist und der mich gedanklich immer wieder beschäftigt. Er taucht in allen vier Evangelien auf, und zwar in dem Zusammenhang, wo Jesus vor einer großen Menschenmenge predigt und ihnen in einer Brotvermehrung zu essen gibt. Am Tag danach begegnet er den Jüngern auf dem Wasser und steigt zu ihnen ins Boot. Es war eine aufregende Zeit. Jeder Tag brachte ein neues Wunder. Und dazwischen, genau dazwischen, nämlich in der Nacht nach der Brotvermehrung, steht dieser Bibelvers in allen vier Evangelien. Matthäus 14. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Markus 6. Und als er sie fortgeschickt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Und Lukas 6. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Johannes 6. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Es ist vielleicht Nebensache und wahrscheinlich nicht wirklich wichtig, aber mir ist es einfach aufgefallen, dass Jesus zum Beten auf einen Berg geht. Wenn ich die Perspektive wechsle und die Dinge von oben betrachte, habe ich einen besseren Überblick und sie wirken aus der Distanz heraus kleiner. Man muss sich jetzt natürlich keine Berge suchen, wenn man beten möchte, weil da wäre die Gegend um Pfalz wahrscheinlich überbevölkert, weil in den Niederlanden haben die so wenig Berge. Aber bildlich gesehen lohnt es sich, wenn man eine andere Perspektive einnimmt. Eine Perspektive, wo man von oben auf die Dinge guckt. Beten mit Vision bedeutet eine andere Perspektive einnehmen. Was kann uns praktisch dabei helfen, in Gottes Gegenwart zu kommen und eine andere Perspektive einzunehmen? Jesus hat sich zum Berg Beten auf einen Berg zurückgezogen. Und vielleicht gibt es auch für uns Orte, die uns gut tun. Zum Beispiel ein ganz bestimmtes Zimmer im Haus oder ein besonderer Sessel oder ein Ort in der Natur oder eine Kirche. Es kann ganz unterschiedlich sein. Vielleicht passiert es im Lobpreis oder beim Bibellesen oder beim Sport. Man kann auf vielfältige Weise die Perspektive wechseln und in Gottes Gegenwart kommen. Zweiter Schritt, die Bibel lesen und eine Vision für das eigene Leben bekommen. Wenn ich die Bibel als Geschichtsbuch oder als Märchenbuch lese, hat das wenig mit mir und meinem Leben zu tun. Lebendig wird das Ganze, wenn ich es auf mein Leben beziehe und Gott um Orientierung für meinen Alltag bitte. Das hat uns Jesus vorgelebt und er hat für uns ein Gebet formuliert, in dem wir genau das ganz praktisch bitten dürfen. Wir beten das jeden Sonntag. Matthäus 6, Vers 9. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und genau darum geht es beim Beten mit Vision. Wir nehmen eine Perspektive von oben ein und beten, dass Gottes Wille auf Erden geschieht, so wie es im Himmel der Fall ist. Manchmal erleben wir diese kostbaren Momente, wo wir eine Ahnung bekommen, wie es im Himmel sein könnte. Letzten Sonntag hatte ich einen Virusinfekt, der mir auf die Stimmbänder geschlagen ist. Und ich habe mich einfach nur krank gefühlt. Und dann haben wir uns zum Lobpreis getroffen und auf einmal war ich am Singen und hatte keine Probleme mit meiner Stimme. Das war ein ganz besonderer Moment der Heiligkeit Gottes. Wir haben das alle so empfunden. Und ich bekam eine Ahnung, wie es ist, wenn es im Himmel mal keine Krankheiten mehr gibt. Weil ich mich auf einmal gesund gefühlt habe. Hinterher war ich zwar doch noch krank, aber dieser Moment, diese 2 Stunden Lobpreis haben mir ein Stück des Himmels gezeigt. Und die Erkenntnis, dass es einmal eine Zeit ohne Krankheiten und Schmerzen geben wird. Zu meinen Aufgaben an meiner Arbeitsstelle gehört auch die Sterbebegleitung. Und vorletzten Donnerstag habe ich einen Menschen im Sterben begleitet, der nicht mehr sprechen konnte. Ich habe ihn gefragt, ob er das Gefühl hat, dass Gott ihn holt. Und er nickte. Dann habe ich ihn gefragt, ob er den Eindruck hat, dass Gott bei ihm ist. Und er nickte wieder. In der Sterbephase deutete er immer wieder nach oben, als ob er sagen wollte, der Himmel wartet auf ihn. Der Himmel wartet auf uns. Und wenn unsere Zeit zu Ende geht, wartet Gott auf uns, um uns im Himmel willkommen zu heißen. Das dürfen wir im Alltag nicht vergessen, weil es so wichtig ist. Wenn wir beten, dass sein Reich kommen soll, so wie es im Himmel schon der Fall ist, eröffnet es für unser Leben neue Perspektiven und es gibt uns eine Vision. Was wäre, wenn in alle Bereiche unseres Lebens ein Stück Himmel hineinkommen könnte? wenn wir auf einmal deutlich sichtbar Gottes Handschrift im Alltag entdecken könnten und sein Reich anbrechen würde. Darum geht es beim Beten mit Visionen. Wir beten, dass in alle Bereiche unseres Lebens Gottes Reich und seine Gegenwart kommt und dass es dort so wird, wie es im Himmel schon ist. Es lohnt sich, die vier Evangelien zu lesen und dabei zu beobachten, wie das Reich Gottes mitten im Alltag der Menschen angebrochen ist. Das waren ganz normale Menschen wie du und ich. Und mittendrin haben sie durch den Kontakt mit Jesus ein Stück Himmelreich erlebt. Die Worte, die Jesus damals gesprochen hat, die sind so zeitlos, so aktuell, dass man das ganz gut in seinen Alltag mit übernehmen kann. Das ist nicht theologisch kompliziert. Das ist auch nicht irgendwo abgehoben. Das ist ganz praktisch, was Jesus sagt. Wie kann man konkret mit Vision beten? Stellen wir uns einmal vor, es gäbe im Himmel ein Füllhorn, eine Wundertüte und die würde sich öffnen und es würde alles an Segen und an Gutem herabregnen. Mitten in das Leben der Menschen hinein, für die wir gerade gebetet haben. Das ist die Haltung, die ich beim Beten einnehmen möchte. Ich stelle mir vor, ich hätte unbegrenzte Möglichkeiten, um für alles erdenklich Gute zu bitten, was den Menschen in meinem Umfeld widerfahren soll. Und da möchte ich großzügig sein. Es ist so viel Liebe von Gott vorhanden, dass ich so richtig aus dem Vollen schöpfen kann. Diese Art Gebet setzt meine Fähigkeit zum Lieben frei. Ich schaue von mir weg und ich wünsche anderen Gutes. Wenn ich zum Beispiel für unsere Kinder und Jugendlichen bete, überlege ich mir, wie in ihrem Leben ein Stück Himmel auf Erden sein könnte und was ich ihnen an Gutem wünschen könnte. Beten mit Vision ist gar nicht so schwer. Das heißt einfach liebhaben. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, das da drin liegt, dass man für das betet, was man liebt. Ob das die eigene Familie ist oder die Gemeinde oder der Arbeitsplatz, entscheidend ist die Liebe zu dem, wofür ich bete. Es ist die Sehnsucht danach, dass Gottes Willen auf Erden geschieht, so wie im Himmel, und dass Gottes Reich in unserem Alltag sichtbar wird. Wir leben in der Spannung, dass das Reich Gottes auf der Erde zwar schon angebrochen ist, aber es ist leider noch nicht vollendet. Und trotzdem hat Gott in uns eine Sehnsucht danach gelegt, die Sehnsucht nach dem Guten und dem Vollkommenen. Und Jesus hat uns gelehrt, dafür zu beten. Aber nicht nur zu beten, sondern auch zu handeln. Und darum geht es im dritten Schritt beim Beten mit Vision. Dritter Schritt, handeln. Beten mit Vision verändert zunächst unsere Haltung. Wir fangen an, uns eine Welt vorzustellen, in der die Liebe und der Friede Gottes regiert und in der wir Gottes Gegenwart erleben. Je mehr wir uns gedanklich damit beschäftigen, wie das geschehen könnte, umso mehr baut es uns auf und es beeinflusst unser Handeln. Deshalb gehören Beten mit Vision und Handeln mit Vision zusammen. Oder wie es im Jakobusbrief so treffend formuliert ist. Jakobus 2, Abvers 14. Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Angenommen, jemand sieht seinen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm, iss dich satt, ohne ihnen etwas zu essen oder anzuziehen zu geben. Was nützt ihnen das? Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Nun könnte jemand sagen, manche Menschen haben Glauben, andere vollbringen gute Taten. Dem antworte ich, ich kann deinen Glauben nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst. Aber ich kann dir durch mein Handeln meinen Glauben zeigen. Ganz treffend formuliert von Jakobus, da muss ich gar nichts dazu sagen. Glauben und Handeln gehören zusammen. Danach richtet sich übrigens auch die Vision unserer Vineyard-Gemeinde aus. Auf der einen Seite wollen wir Gott anbeten und seine kraftvolle Gegenwart erleben. Auf der anderen Seite möchten wir uns gegenseitig zu einem barmherzigen und echten Lebensstil ermutigen, der uns hilft, im Sinne von Jesus zu handeln. Und wir wollen dazu beitragen, dass Menschen in Aachen und der Umgebung eine Beziehung zu Gott bekommen, dass den Bedürfnissen unserer Stadt gedient wird und dass Gottes Licht in die Gesellschaft hineinleuchtet. Kommen wir zu dem Beispiel des Schiffs zurück. Wenn wir das Schiff nicht steuern, wird es von Wind, Wellen und Strömung beeinflusst. Wenn wir unsere Visionen nicht leben, kann es passieren, dass wir von den Umständen unseres Lebens so sehr beeinflusst werden, dass die Vision darunter leidet oder sogar stirbt. Menschen, die mit Vision beten, erleben Widerstände. Das scheint fast so etwas wie ein Naturgesetz zu sein. Umso wichtiger ist es, das Steuer in der Hand zu behalten und sich nicht abbringen zu lassen von dem, was Gott uns gegeben hat. Beten mit Vision bedeutet, aktiv zu werden und zu handeln. Dazu beizutragen, dass Gottes Reich konkret im Alltag und in unserem Leben sichtbar wird. Ich glaube, es ist gut, wenn wir beim Beten mit Vision eine Balance halten können. Ein Schiff, das sich auf Seekarten, Navigation und Steuerrad verlässt, erkennt mögliche Hindernisse und Gefahren von außen zu spät. Andererseits kann man nicht seine ganze Zeit in dem Ausguck oben verbringen. Man muss auch steuern und navigieren. Wenn wir sehr aktiv sind und vieles gleichzeitig machen, ohne genug Zeit mit Gott zu haben, besteht die Gefahr auszubrennen. Wenn wir allerdings viel Zeit im Gebet und mit Bibellesen verbringen, aber wenig Möglichkeit haben, uns einzubringen, besteht die Gefahr der Entmutigung. Wir brauchen eine Ausgewogenheit zwischen der Zeit in Gottes Gegenwart, dem Beschäftigen mit der Bibel und dem aktiven Handeln. Und Beten mit Vision schließt alle drei Aspekte mit ein. Beim Beten mit Vision ändert sich unsere Haltung unserem Umfeld gegenüber. Es beginnt damit, dass wir anfangen, über Gottes Perspektive nachzudenken und uns eine bessere Zukunft vorzustellen. Es bringt uns dazu, die Welt um uns herum ganz neu wahrzunehmen und zu lieben. Und Liebe ist ein starker Motor für Veränderung. Und Gott möchte diesen Motor der Veränderung in unserem Alltag, in unserer Gemeinde, in unserem Leben, in unserem Land, in allen anderen Ländern, auf der ganzen Welt in Gang bringen. Perspektive wechseln, von oben schauen, das lieben, für was man betet. Das hilft auch, wenn man die Nachrichten anschaut. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet, das fällt mir gerade ein. Mir geht es im Moment nicht gut, wenn ich die Nachrichten gucke im Internet. Und irgendwann, nachts, habe ich angefangen, anders zu beten. Ich habe mir auf einmal ein Land vorgestellt, in dem Gottes Liebe und Gottes Frieden regiert. Und ich habe mir auf einmal vorgestellt, wie Gottes Reich einbricht. Und das hat etwas in mir bewirkt. Das hat mich aufgebaut und ich habe eine ganz andere Art von Zuversicht bekommen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass sich das Füllhorn des Himmels über uns öffnet und wir die Güte Gottes erleben. Dass wir immer mehr in die himmlischen Dimensionen hineinkommen und dass sich Gottes Gegenwart in unserem Leben ausbreitet. Amen.